Hallo, liebe Community. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Emflourishment, dein Podcast für mehr Selbstführung, weitere Impulse für dein Leben und heute wieder mit einer Gästin in der Folge. Ich habe in den letzten Monaten ja festgestellt, das ganze Thema Beziehungen, in Beziehung mit sich selbst, Beziehungen mit Menschen finde ich hochspannend und habe heute wieder eine Gästin mit dabei, die sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Paarbeziehungen auseinandersetzt. Und wir haben einen tollen Schwerpunkt für uns rausgesucht und zwar das Thema rund um das Thema Reflektieren. Liebe Nina, schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du? Und dann gehen wir direkt weiter, wie du zum Thema überhaupt gekommen bist, was dich auch als Paartherapeutin oder mehr, ich sag mal, die Person bist, wo wir uns dran wenden dürfen, wenn wir unsere Beziehungen weiter, und das passt so schön, auch blühen lassen wollen.
Ja, genau. Also mein Name ist Nina Scarabella. Ich bin 47 Jahre alt und bin seit 20 Jahren jetzt schon, das hört sich unfassbar lange an, Heilpraktikerin für Psychotherapie und gebe im Einzelsitzungen, aber auch ganz viel Paartherapie mache ich.
Voll schön. Und, wie bist du zum Thema gekommen?
Ich bin damals dazu gekommen, ich habe ursprünglich mal Grafikdesign studiert und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich irgendwie, dass mein Gehirn so ein bisschen brach liegt und habe dann mehr oder weniger zufällig einen Kurs belegt über NLP, also einen NLP-Kurs, neurolinguistisches Programmieren, wo man eben ganz viel da lernt, wie so das Gehirn funktioniert und wie man sich Dinge vorstellt, warum man sich fühlt, wie man sich fühlt, dass eben Gefühle Bildern folgen. Also man braucht erst ein Bild im Kopf und dann entwickelt man ein Gefühl. Und ich fand das so spannend, dass ich mir gedacht habe, also ich muss mich damit irgendwie weiter beschäftigen. Und das ist ganz lustig, weil meine Mutter ist Illustratorin. Also daher kam so vielleicht auch der Wunsch, irgendwas Kreatives zu machen. Aber ihr Vater war Psychiater. Also es liegt mir irgendwie auch im Blut so ein bisschen. Und den habe ich aber nie kennengelernt. Er ist kurz vor meiner Geburt leider gestorben. Auf jeden Fall habe ich mich dann da weiter damit beschäftigt, habe da wirklich tiefer reingeschnuppert, habe Ausbildungen gemacht und habe dann, um wirklich auch fundiert arbeiten zu dürfen, die Prüfung abgelegt für den Heilpraktiker damals. Und dann habe ich direkt angefangen zu arbeiten und immer weiter Fortbildungen gemacht. Also ich habe auch eine systemische Ausbildung. Ich studiere Psychologie nebenher. Also es interessiert mich alles, was rund um das Thema mentale Gesundheit und auch die Abgründe des Menschen, die geistigen und psychischen, das interessiert mich sehr.
Ach, schön. Und du sagst wenn wir raufschauen, wie oder was interessiert dich am meisten so an Paarbeziehungen? Ne? Das ist ja auch nochmal so ein besonderer Schwerpunkt, wo man sagt, so die Beziehung zu jemandem anders. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du gesagt hast, da hast du irgendwie Lust zu?
Naja, das hat sich halt mehr oder weniger so ergeben, dass natürlich dann auch oft Leute kamen und sagen, ich habe irgendwie noch einen Partner oder sie haben angefragt. Und man lernt es natürlich auch in den Ausbildungen, aber überhaupt generell habe ich ganz, ganz viel so entdeckt, auch über die Zeit, weil ich einfach seit mehr oder weniger 20 Jahren eine Feldstudie mit Menschen betreibe und dann halt auch gemerkt habe, okay, viele Dinge, die wiederholen sich eigentlich immer. Aber das Spannendere daran ist letztendlich in so einer Paarbeziehung oder wenn dann die Leute eben auch zusammen da bei mir sitzen. Also erstmal ist es sehr eindeutig, dass immer die gleichen Mechanismen greifen. Können wir auch gleich drauf eingehen noch. Und was auch sehr spannend ist, dass man immer zu dritt ist in einer Beziehung. Was, wenn man jetzt eine Einzeltherapie hat, nicht der Fall ist. Es bist du, ich und der und die Dynamik. Und die Dynamik, die eben herrscht in einer Beziehung, die kannst du nicht beeinflussen. Und das macht es halt doppelt kompliziert. Also die Leute geben sich die allergrößte Mühe, eine Beziehung richtig zu verkacken und es funktioniert nicht. Sie kommen immer wieder zusammen, es wird besser und besser. Und die Leute geben sich allergrößte Mühe, irgendwas zu retten und es funktioniert einfach nicht. Und dieser Dynamik ist man hilflos ausgeliefert. Es ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen frustrierend zu hören, Auf der anderen Seite, du kannst halt nichts verkacken, was nicht zu verkacken ist, und du kannst auch nichts retten, was nicht zu retten ist. So, die hohe Kunst ist halt nur zu erkennen, wann ist es denn jetzt wirklich irgendwie rum ums Eck und wann muss ich halt noch ein bisschen abwarten und dann tut sich wieder was. Also jeder, der eine längere Beziehung schon mal geführt hat, der kann wahrscheinlich nachvollziehen, dass es auf einmal ohne ersichtlichen Grund sich irgendwie anders anfühlt, dass man sich vielleicht so ein bisschen entzweit oder nicht mehr so die Verbindung spürt und man gibt sich, wie gesagt, große Mühe und auf einmal löst sich dann wieder irgendwas. Also und das ist eben etwas, diese Dynamik, die hast du natürlich nicht, wenn du dich jetzt nur mit dir selbst beschäftigst.
Ja.
Und ich natürlich auch nicht so, krieg die ja auch nicht so zu spüren, wenn ich jetzt nur mit einer Person mich beschäftige. Was ich aber auch ganz oft mache, ist, dass ich die Leute dann einzeln auch bei mir sitzen habe, weil es nicht funktioniert, dass ich mit meinem Rucksack in ein Bötchen hineinsteige zu einer anderen Person, die auch einen Rucksack trägt. Und dann möchte man gemeinsam in diesem Bötchen irgendwie diese Sachen, die man da mit sich rumträgt, irgendwie lösen. Das ist zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Die Leute müssen außerhalb vom Bötchen ihren Shit auf die Reihe kriegen und ihre Dinge aufarbeiten. Dann kann man auch gemütlich gemeinsam dann Bötchen da rumschippern.
Ja, lass uns doch mal reingehen mit der, also das ist, finde ich, auch total spannend, wenn du sagst, du, ich und die Dynamik. Und in deiner Feldstudie, was sind denn diese typischen Dynamiken?
Naja, die Dynamik ist eigentlich, es gibt gar nicht so typische Dynamiken, sondern es ist eben eher so, dass es entweder halt die Dynamik dafür sorgt, dass man sich nahe ist, obwohl man im Außen eigentlich eher gerade vielleicht in der Krise ist. Und man schafft es aber dadurch durch, weil die Dynamik irgendwie ja möchte, dass man zusammenbleibt, sage ich jetzt mal. Also ich habe zum Beispiel ein paar gehabt, die saßen ganz lange bei mir und das war sehr oberflächlich. Die haben große Probleme gehabt. Sie ist sehr impulsiv gewesen und hat sozusagen bei jeder Kleinigkeit gleich das ganze Haus abgefackelt, so sinnbildlich. Und er konnte gar nicht damit umgehen, weil er sich auch überhaupt nicht gegen sie irgendwie durchsetzen konnte und hat aber auch von sich aus gar nicht so richtig gelernt gehabt, über seine Gefühle sprechen zu können. Und da kam dann eines Tages raus, dass er eine Affäre hat mit einer Arbeitskollegin. Ja, das kann man jetzt aber auch nicht so pauschalisieren. Also das ist dann eher so das Symptom, was sich dann äußert. Also man kann da jetzt nicht pauschal sagen, es gibt jetzt einen Schuldigen oder sowas. Ja, also es ist dann manchmal auch ein Ausgleich, dass eben ein bestimmtes Gleichgewicht hergestellt wird, dass dann eben eine Person irgendwas tut und dann ist auf einmal, wie gesagt, eher ein Gleichgewicht wiederhergestellt. Und so ähnlich war das bei denen. Auf jeden Fall haben sie sich dann entschlossen, sich nicht zu trennen. Das war für sie aber super hart, aber die hat, glaube ich, dadurch schon auch verstanden, dass sie da jetzt schon einen Anteil auch dabei beigetragen hat und sich auch mit ihren Themen auseinandersetzen muss. Und die haben es dann letztendlich geschafft, dass das ganze Thema sie noch mehr zusammengebracht hat.
Mhm.
So, und da war die Dynamik dann eben so, dass es trotz den ganzen Schwierigkeiten hat eben nicht sein sollen, dass sie sich trennen.
Mhm.
So, das ist eher so ein bisschen was, wenn man jetzt mit dem Bild, mit dem Bötchen bleibt, dass man eben, wenn man gemeinsam in so einem Boot sitzt, keinen Einfluss darauf hat, wann ist der Fluss jetzt ruhig und wann kommen irgendwelche Stromschnellen. So, und ich kann in meinem Bötchen da mir große Mühe geben und du kannst trotzdem irgendwie in ein wildes Gewässer geraten. So ist es eigentlich eher, kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen mit der Dynamik.
Ja, ich finde es,
weil auch Paare, ich hatte das mit meinem Mann auch, ich habe mit dem auch schon Krisen gehabt und da hat sich die Dynamik auch verändert. Obwohl wir eigentlich gar keine Probleme haben jetzt in dem Sinne und es sich nichts verändert hat groß. Und trotzdem hat sich dann auf einmal mal irgendwie so ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre irgendwie anders angefühlt.
Mhm.
So, und dann kommt man wieder raus und dann ist es auf einmal noch besser als vorher.
Ich finde es noch schwierig zu greifen. Hast du noch andere Beispiele? Weil wenn du sagst, okay, man hat so auf diese Dynamik gar keinen, also gar keinen direkten Einfluss. Und wenn jetzt so das, wenn der Fluss ist, dann ist ja eher so ein bisschen, wie gehe ich damit um? Also ich kann ja nur, okay, mich irgendwie rüsten, wenn das Gewässer jetzt wild wird, dass ich irgendwie eine Weste anhab und irgendwie gucke, mit, wenn wir zu zweit drin sind, nochmal ins Gespräch gehen und sage, so, okay.
Genau, also man hat natürlich schon einen gewissen Einfluss auf den anderen nur bedingt, weil das, wen sein Verhalten liegt ja außerhalb meiner Kontrolle. Aber was ich schon machen kann, was meiner Meinung nach für eine gesunde Beziehung und generell auch für einen, also gesunden Umgang mit Arbeitskollegen, mit seinen Familienmitgliedern, mit allem, also psychische Gesundheit ist keine Privatsache. Ich kann mich nicht mit meinen ganzen Themen, die ich nicht aufarbeite, die ganze Zeit anderen Leuten zumuten. Also jeder, der schon mal irgendwie einen Arbeitskollegen hatte, der eben so Themen hatte, die er dann auch mitgebracht hat oder eben in einer Beziehung war mit einer Person, die starke Triggerpunkte hat, dann merkt man einfach, da hat man wenig Einfluss drauf, weil das ist ja wie ein Minenfeld. Du weißt ja nie, wann du irgendwas sagst und drückst bei dem anderen ein Knöpfchen und dann läuft das Programm ab. Und schlimm ist es halt, wenn dann beide so starke Triggerpunkte noch haben, dann geht es halt in einer Tour hin und her und da kommst du alleine gar nicht raus. Also du musst dir deine eigenen Themen anschauen. Das ist einfach für eine gesunde Beziehung unerlässlich. Und meiner Erfahrung nach ist es so, wenn die Leute keine Triggerpunkte haben, dann gibt es auch keinen Streit, der so ausartet, dass man irgendwie ja ganz schlimm sich gegenseitig verletzt, sich im schlimmsten Fall irgendwie trennt oder sowas, sondern weil dann geht es ja letztendlich immer nur darum, was dann gerade auf dem Tisch steht. Also es geht ja nie um die offene Zahnpastatube, so, sondern es geht ja immer, was bedeutet das für mich? Was diese Zahnpastatube ist dann stellvertretend für, du respektierst mich nicht, du nimmst mich nicht ernst, ich bin mir gar nicht wichtig, ich bin gar nichts wert. Und dann landet man irgendwo wirklich im Sumpf von irgendwelchen Glaubenssätzen und alten Kindheitstraumata, die gar nichts mit dieser Zahnpasta zu tun haben. Und wenn ich das alles aufgeräumt habe, dann kann ich dem anderen sagen, hey, pass mal auf, das stört mich. Und dann sagt der, ja klar, mache ich nicht mehr. Oder man, es stört einen noch nicht mal mehr, weil was juckt mich, ob da eine offene Zahnpastatube rumliegt oder nicht. So kann ich ja selber zumachen.
Ja, okay. Und was sind die Mechanismen? Also welche Mechanismen, ne, wenn, gibt es, die dir immer wieder begegnet sind oder begegnen?
Naja, die Mechanismen, also letztendlich ist es, wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, so, dass sich die therapeutische Arbeit oder die, also ich hoffe, dass ich jetzt deine Frage richtig beantwortet, das sonst muss ich, frage ich noch von vorher, also in zwei Bereiche aufgliedert. Also die Leute haben einfach sehr individuelle Themen. Ja, also ob das jetzt Traumata sind, die ja auch Entwicklungstraumas sein können, das ist dann jetzt nicht irgendwie so, ja, ich habe irgendwie gesehen, wie jemand vom Auto überfahren wurde oder ich wurde ganz schlimm missbraucht oder sowas, sondern das sind viele kleine Verletzungen, die man immer wieder ja erlitten hat über die Zeit, die einem vielleicht selber als gar nicht so schlimm vorkommen, weil man es ja auch gar nicht anders kennt. Man hat ja gar keinen Vergleich jetzt, wie man steckt ja gar nicht so drin, wie ist es in der Familie nebenan. Ich merke ja nur, wie es bei mir selber ist und das hinterprägt man ja als Kind nicht. Also man ist da ja sehr identifiziert mit seinem Leben. Und daraus entstehen dann eben Glaubenssätze und das ist so das ganz individuelle Thema, mit dem die Leute kommen, was eben bearbeitet werden muss, was man ja, was sozusagen die Grundvoraussetzung ist, dass man dann ein Leben führen kann, wo man nicht die ganze Zeit so zurückgeworfen wird in alte Gefühle oder eben mit diesen Glaubenssätzen permanent konfrontiert wird, die einen sehr stark am Wickel haben können. Und der zweite Aspekt ist, dass es aber trotzdem super wichtig ist, zu verstehen und zu lernen, wie man eben sich im Alltag reflektieren kann und dann eben auch aus, ja, Situationen und Gefühlen, die man dann hat, die man vielleicht nicht haben möchte, wieder rausregulieren kann. Und dass ich auch verstehe, ist das jetzt ein angebrachtes Gefühl oder nicht. So, es reicht jetzt nicht, dass ich mich irgendwie therapieren lasse oder meine ganzen Triggerpunkte im Griff habe und so weiter. Das wird trotzdem im Alltag so sein, dass ich mich ganz, ganz oft irgendwie, ja, weil meine Erwartung enttäuscht wird, ich nicht hinterfrage oder weil ich irgendwie mit einem bestimmten Filter auf eine Situation schaue, werde ich mich immer irgendwie das ein oder andere Mal enttäuscht oder verletzt fühlen. Und wenn ich das nicht reflektieren kann und dann das irgendwie einordnen kann, dann werde ich immer wieder in Situationen geraten, wo ich mich eigentlich schlechter fühle, als ich unbedingt sein müsste.
Ach, wichtige Punkte.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Frage war, die du gestellt hast.
Ja, na, es sind ja die Mechanismen letztlich. Ja. Und darum, weil du hattest eingangs gesagt, dass du tatsächlich so, wenn du sagst, du jetzt 20 Jahre Feldstudien, arbeitest du 20 Jahren mit Menschen und mit Paaren und immer wieder diese beiden Mechanismen, diese Mechanismen feststellst. Das ist ja auch etwas, was wir viel, also wenn ich jetzt in meine Arbeit gucke, hat es ja auch immer viel damit zu tun, was ist ein Glaubenssatz, wo kommt's her, wie sind wir geprägt worden. Ich habe letzte Woche auch zwei Vorträge gehalten vor Pädagogen und da war dann so ein Raunen irgendwie so, ja, wieder die Kindheit. Ich sage, naja, es sind halt unsere Prägungen. Das ist einfach, da geht es ja auch nicht darum zu sagen, irgendwie die Eltern haben Schuld, sondern es geht einfach darum, wir sind jeder ist in seiner Form geprägt worden und jeder ist irgendwie groß geworden. Und auch, also eine Freundin von mir, das ist schon 10 Jahre her, die hat mir dann auch mal gesagt, naja, Elisabeth, es macht Sinn, dass es für dich erstmal eine Herausforderung ist, eine schöne Beziehung zu sehen, weil du so nicht groß geworden bist. Du hattest dieses Vorbild erstmal gar nicht wie jetzt andere. Dein Papa ist früh gegangen, deine Mama hatte mehrere Freunde, ihr seid viel umgezogen. Das macht ja was. Und so geht, und wenn ich meine Geschwister angucke, meine Schwester, die ist seit 10 Jahren verheiratet, hat 4 Kinder. Also das ist dann auch, jeder geht damit ja wieder anders rum und trotzdem ist es ja und ich finde sowas immer so, stimmt, macht Sinn. Also es macht dann ja auch wieder Sinn, um zu gucken. Und deshalb ist es so, finde ich, sind diese beiden Mechanismen total logisch. Und lass uns mal in das Reflektieren rein, weil ich das immer noch, wir sagen das alle so. Ich finde, es ist ja sowas wie so ein, ja, gerade in der persönlichen Weiterentwicklung so ein Buzzword, da müssen wir alle journalen. Dürfen wir alle
teilen. Ja. Genau, aber wie soll man das anstellen?
Genau, und du schreibst jetzt ja auch ein Buch und da ist der Punkt ja auch das Reflektieren, richtig?
Oder? Genau, ich schreibe ein Buch über das Reflektieren und das Regulieren, weil ich eben genau das festgestellt habe, dass ohne dem Regulieren gibt es kein Reflektieren. Nein, umgekehrt, ohne dem Reflektieren gibt es kein Regulieren. Und da muss ich eben verstehen, wie ich das mache. Und das ist das, was ich eben so automatisch in den Sitzungen mit meinen Klienten einfach einfließen lasse, was ich denen einfach so beibringe. Wir arbeiten die persönlichen Themen und es geht immer auch darum, wie kann ich mich dann im Alltag gut reflektieren und eben auch regulieren, was brauche ich dafür für Informationen. Und da habe ich eben über die letzten 20 Jahre wie so eine Reflexionsmatrix entwickelt, weil diese ganzen Punkte hängen alle miteinander zusammen. Das ist jetzt nicht so eine reine Checkliste, die ich durchgehen muss im Kopf, sondern jeder Punkt hängt mit dem anderen Punkt in irgendeiner Form zusammen. Und naja, das Wichtigste oder der erste Schritt, um sich zu reflektieren, ist, dass ich mir letztendlich den ganzen Tag beim Denken zuhören muss. Also ich muss auf der Metaebene wandern. Die Metaebene ist eben die Ebene, die, als würde ich mich selber beobachten, als würde ich ein kleines Vöglein, was beim Fenster reinschaut, dass ich permanent gucke, was mache ich denn da jetzt gerade? Und das ist etwas, was uns relativ schwer fällt, weil wir von unserem Gehirn gar nicht so viel Kapazitäten haben. Also wir sind nicht besonders Multitasking. Es gab ja irgendwelche Studien, die sind aber veraltet, dass man irgendwie 7 Gedanken gleichzeitig irgendwie halten kann. Mittlerweile weiß man, das sind 3 oder 4 maximal. Das heißt, unser Gehirn ist nicht so ja, gut darin, eben Dinge gleichzeitig zu machen. Und ich habe aber ja natürlich schon sehr viele Dinge, die ich irgendwie so im Alltag bewerkstelligen muss. Das heißt, es ist ein ständiger Kampf um meine Aufmerksamkeit. Und jetzt muss ich eben zusätzlich noch lernen, zu reflektieren. So, also mich bei mir permanent beim Denken zuhören. Das ist eigentlich so der erste Schritt, den man machen muss. So, warum ist das so? Ziel ist einfach, dass ich irgendwann es schaffe, dass mir mein Unbewusstes quasi ein Zeichen gibt, wenn ich irgendein Gefühl habe, was ich jetzt nicht haben möchte. Also dein Unbewusstes ist darauf geschult quasi, dass wenn du bei der Tür rausgehst, dich nochmal irgendwie kurz zu warnen, habe ich jetzt meinen Schlüssel oder nicht. Also manchmal ist man ja schon fast draußen und dann guckt man doch nochmal nach, weil irgendein Stimmchen im Hinterkopf denkt, Moment, check das jetzt nochmal schnell. So, manchmal klappt es nicht, aber meistens klappt es, dass man dann doch noch irgendwie so einen Hinweis bekommt. So, das kriegt das Unbewusste gerade so hin, weil das üben wir ja auch schon viele Jahre. Bei allem anderen ist es schwierig. Also, ich fühle mich komisch, ich hinterfrage es nicht, ich reagiere, im schlimmsten Fall lande ich irgendwo gefühlsmäßig und dann stehe ich da und denke mir, okay, warum genau fühle ich mich jetzt so schlecht? Also es gibt ein schönes Zitat von Viktor Frankl, das ist auch ein Psychiater gewesen, der gesagt hat, die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Also ich muss Zeit zwischen einem Reiz, einem Impuls, irgendwas, was mich innerlich bewegt, bringen und wie ich darauf reagiere. Und das ist eben genau das, was man nicht schafft, wenn man getriggert wird. Weil dann ist es einfach nur, ich drücke einen Knopf, die Eisenbahn fährt los, ich sitze vorne drin und knall gegen die Wand, wie 100.000 Mal vorher auch. Ich nehme jetzt einmal vor, beim nächsten Mal schaffe ich das nicht, aber schaffe ich es da vorher auszuschenken, aber es wird nicht funktionieren. Wenn ich mich verstanden habe, also wenn ich das nicht unterbrechen kann, wenn die Eisenbahn mal losgefahren ist, dann ist es wirklich im wahrsten Sinne der Zug abgefahren. Dann kann ich nichts mehr machen. Muss ich warten, bis wieder irgendwie das Nervensystem wieder runtergefahren ist und, und. Aber das ist sozusagen das Ziel, dass ich merke erstmal nur, aha, hier passiert irgendwas. Jetzt fühle ich mich gerade seltsam. So, mehr muss man erstmal gar nicht machen oder mehr muss erstmal gar nicht geübt werden. Und das ist schon super, super schwierig.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon eine Königsdisziplin, wenn ich habe das, es ist so ein banales Beispiel. Ich hatte eine Podcast-Gästin und tatsächlich habe ich ganz viel M rausgeschnitten. Mhm. Das war wirklich, also das war ein Satz M. Das war spannend für mich. Und sie fragt...
Hast du M gesagt oder sie?
Sie. Und ich habe es rausgeschnitten. Und sie fragte mich dann, wie mir das gelingt, das nicht zu tun. Dann habe ich gesagt, ich habe mir sehr aktiv vorgenommen, darauf zu achten und achte darauf, während ich spreche. Immer wieder sehr genau. Und das greift in dem rein, was du sagst, diese Kompetenz zu entwickeln auf der Metaebene, die Vogelperspektive, genauso wie ich weitestgehend sollen und müssen. Rede ich gar nicht mehr mit mir. Es ist wirklich ganz selten. Es ist eher gerade eine Herausforderung, dass ich aber bei meiner Tochter sagen darf, du musst Zähne putzen. Also es ist halt, also das ist halt kein, du darfst. Es ist halt ein, also natürlich, es darf gemacht werden. Es ist nicht verhandelbar so. Und das merke ich halt, das ist bei mir so, und das hat auch mein Team, das ist immer so ein Running Gag, dass mein Team auch mal vor mir stand und sagte, Elisabeth, du formulierst das alles so wohlwollend. Uns fällt das schwer, weil wir nicht da sind, wo du bist, in dem darf und wohlwollend sein. Ab wann ist denn jetzt hier die Küche am Brennen? Also wann ist es denn, wir müssen jetzt? Das fand ich ganz interessant. Und das hat aber, waren für mich so zwei wichtige Aspekte in den letzten Jahren, so innerhalb meiner vor allen Dingen auch sprachlichen Entwicklung, wo ich gemerkt habe, das ist für mich total wichtig, ohne jetzt mal über meine ganzen Trigger zu sprechen.
So Dinge, genau. Das ist ja auch ein Punkt, auf der Reflexionsmatrix dann eben sich selber beim Denken zuhören und eben genau auf diese Worte eben achten, ob man jetzt ganz viel muss sagt, ob man immer sagt, ob man nie sagt. Also ein großes Problem ist ja auch, wenn wir uns eben selber in so eine Problemtrance quasi reinreden, dass wir mit unserem Gehirn so sprechen, dass es damit ja gar nichts anfangen kann. Also wir lieben ja so Halbsätze, sowas, weiß ich nicht, ich kann das nicht oder so, oder ich bin nicht gut genug oder nie gelingt mir was. Naja, was denn? In Bezug auf was? Wann weiß ich, wann was gut ist? Ist es denn, also Dinge sind ja per se weder gut noch schlecht. Damit kann das Gehirn ja nichts anfangen. So, also ich muss präziser werden, weil dann habe ich auch ein anderes Gefühl zu dem, was ich mir da sage. Ich brauche Gegenbeispiele. Und wenn man eben so Wörter wie immer und nie aus seinem Sprachgebrauch, den man eben mit sich selber so führt, ein bisschen versucht rauszufiltern und zu hinterfragen, dann wird man auch feststellen, dass das ja gar nicht stimmt.
Ja. Die Metaebene auf der Matrix, welche ist deine Matrix eine Vierfelder-Matrix oder sind das wie?
Nee, das ist einfach, das muss man sich vorstellen, also wie so ein, wie lauter Punkte, die alle miteinander verbunden sind.
Ah ja, okay.
So.
Wie
Und
viel sind?
ja, das sind ungefähr so 20 Punkte. Also das ist aber jetzt erstmal nur, also wie gesagt, wir reflektieren jetzt erstmal und merken, wir haben jetzt gelernt, irgendwas ist hier. So, ich fühle mich jetzt komisch. Und dann sollte man im besten Fall, sollte intern quasi vor dem inneren Auge diese Matrix aufgehen, die man mehr oder weniger wirklich auswendig lernen muss. Also dieses Buch musst du auswendig lernen, sonst wird es dir nicht viel bringen. Also das muss ja nicht an einem Tag stattfinden, sondern man nimmt sich dann eben immer so einen Bereich vor und muss sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Wie gesagt, in der Arbeit mit meinen Klienten lasse ich das halt immer einfließen und über die Monate schleift sich das dann bei den Leuten ein. Ich habe ganz oft dann auch einfach Stunden, wo wir nochmal nachbesprechen, was die in der Woche so für sich ausreflektiert haben und das nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen genauer da tiefer reingehen oder die sagen irgendwas und dann sage ich, ja, guck mal, das ist jetzt ganz deutlich ein Konflikt zwischen zwei Bedürfnissen. Jetzt sind wir hier gerade bei dem Thema so und dann lernen die das sozusagen im Frontalunterricht bei mir. So. Aber wenn ich das jetzt sozusagen mir selber beibringen möchte, dann muss ich dieses Buch mehr oder weniger leider auswendig lernen. Das ist wie im Fitnessstudio, wenn ich mich dann nur anmelde und ich hingehe, dann wird es nicht allzu viel bringen, weil man es sich einfach spontan so nicht merken kann. Gibt es auch in der Natur der Sache. Also
Welche Punkte, lass uns, wenn du magst, ruhig irgendwie vielleicht mal so 3, 4, 5 Punkte durchgehen, die man so. Man hat die, also quasi, man startet mit der Metaebene. Das ist jetzt etwas, das habe ich jetzt mal, ja, in Anführungszeichen trainiert. Das hilft mir schon dabei, Reiz und Reaktion, weil das, dann reagiere ich ja nicht direkt. Ich merke, okay, da passiert was. Und was sind dann quasi die, ja, die Bezugselemente, wo es dann.
Genau, also wir können mal mit einem der wichtigsten Punkte anfangen. Also wenn ich mich jetzt mit nichts auseinandersetzen möchte, nur mit einer einzigen Sache, dann lösen sich ganz viele Alltagsprobleme damit schon in Luft aus. Und das ist die Erwartungshaltung oder die Annahme, dass man so funktioniert wie die anderen da um mich herum. Und dem ist einfach nicht so. Also, dass wir denken, wir sind so das Maß aller Dinge. Das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir uns den ganzen Tag mit uns selber beschäftigen. Also ich bin ja ständig mit mir und denke über mich nach. Und deswegen gehen wir automatisch davon aus, dass andere Menschen auch über uns nachdenken. Das nennt man den sogenannten Spotlight-Effekt in der Psychologie. Also die Leute denken wirklich, sie betreten den Raum und alle glotzen sie an. Deswegen gibt es ja so soziale Ängste und so weiter. Es interessiert niemanden, ob du da reingehst oder nicht. Das ist ganz entlastend, mal zu verstehen, dass andere auch denken. Alle starren einen an und ist ja rein, ja, gar nicht, ist ja gar nicht möglich technisch, dass jeder jeden anstarrt. So, deswegen,
Das erinnert mich an so einen Satz, den ich meiner Schwester immer mal wieder tatsächlich mit auf den Weg gehe und sie dann wirklich sagt: Oh, danke. Ist so, du brauchst dir keine Gedanken machen, du wärst beleidigt, wie wenig Menschen wirklich an dich denken.
Ja,
Also.
genau. Und diese Angst, dass der Chef alle Fehltage der letzten 5 Jahre irgendwie auswendig weiß und genau weiß, wenn ich jetzt sage, ich bin krank, dann ja, aber der hat noch 300 andere Mitarbeiter und der denkt den ganzen Tag nur an sich. Von daher, also wir fliegen sehr oft unterm Radar, denken aber, wie gesagt, alles dreht sich um uns und diese Erwartung, mit der gehen wir natürlich auch so ein bisschen in die Welt hinein und wenn sich dann jemand nicht meldet, dann glauben wir natürlich, der hat jetzt irgendwie kein Interesse, vielleicht hat der aber ganz andere Sorgen so. Und solange ich nicht hinterfrage, also den anderen aktiv frage, warum hast du dich so und so verhalten, warum hast du das gemacht oder nicht gemacht, habe ich einfach 0,0 Informationen. Es ist einfach reine Spekulation. Und damit liege ich sehr, sehr oft daneben. Mhm. Also was hatte ich hier schon Leute sitzen, die mir anhand von der Zeit, die vergangen ist, zwischen irgendwelchen Nachrichten einen kausalen Zusammenhang ausgerechnet haben, wie groß das Interesse der anderen Person jetzt ist. Und wenn ich dann aber gesagt habe, Leute, wenn ich wirklich Interesse an jemanden habe, dann melde ich mich gar nicht, dann ist ja für die eine Welt zusammengebrochen, weil das konnten die sich ja gar nicht vorstellen. Aber bei mir ist es so, wenn ich wirklich mich für jemanden interessiere, dann melde ich mich da sehr sporadisch. Und wenn mir jemand, wenn ich den nett finde, aber der, also bin ich jetzt nicht so, habe ich jetzt keinen richtigen Crush, dann melde ich mich andauernd bald. Also und das ist eben sehr, sehr individuell. Und ich kann nicht erwarten, dass der andere weiß, was ich wann brauche. Wie soll das gehen? Der kann mir nur vor den Kopf schauen. Und auch dann ist es einfach sehr, das kann ja auch variieren. Also wie gesagt, mein Mann lebt in Dubai, ich lebe in Berlin. So, jetzt kann ich ein Wochenende irgendwie, bin ich krank, liege zu Hause, keiner ist zu Hause, ich bin ganz alleine, das Wetter ist schlecht. Naja, dann würde ich mir schon wünschen, dass der mir jetzt alle 5 Minuten eine WhatsApp schreibt. Es kann aber auch sein, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin, dann brauche ich das jetzt nicht. Woher soll der denn das jetzt wissen, wenn ich ihm das vorher nicht gesagt habe? Das kann ja sein, dass ich da mal mehr bedürftig bin und mal weniger. Mhm. Und woher soll dieser Mensch das wissen? So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und umgekehrt ist es ja genauso. Die Leute haben ja auch Erwartungen an uns oder wir glauben, dass der andere eine Erwartung an uns hat und wir uns in irgendeiner Form verhalten sollen. Ja, das habe ich ja auch gleich gar nicht hinterfragt, ob der das überhaupt von mir erwartet.
Hm. Ja, ich finde das Ganze schon was ganz spannend, dass du sagst, jemanden, den du irgendwie toll findest, dann meldest du dich irgendwie weniger. Das ist jetzt erstmal so, was die meisten sagen. Also, das ist auch so ein Spruch, den sage ich häufig meinen CEOs, so doof kannst du auch gar nicht denken, was dein Mitarbeiter sich denkt. Also frag mal nach, weil im Zweifel hat der einen ganz anderen Hintergrund für sein Verhalten. Finde gleichzeitig auf einer Beziehungsebene hat das ja auch viel mit Verletzbarkeit zu tun, dann nochmal nachzufragen. Also so, hallo, ich habe dir irgendwie geschrieben und dann irgendwie nachzufragen, ist ja auch irgendwie, und dann auch noch bei sich zu bleiben. Also das heißt ja dann, hallo, for the record, ich habe irgendwie, finde ich irgendwie spannend, habe Lust, dich kennenzulernen. Also ich stell mir das schon auch, das ist ja schon auch Königsdisziplin, direkt so.
Ja, genau, da sind wir nämlich dann schon bei einem anderen Punkt auf der Matrix. Was zahle ich denn für einen Preis? Also was ist es mir jetzt mehr wert, dass ich jetzt sozusagen rausfinde, was der andere jetzt wirklich denkt und fühlt, oder kann ich da jetzt nicht über meinen Schatten springen, weil ich irgendwie nicht verletzlich machen möchte oder einen falschen Stolz habe oder irgendwelche anderen Gründe mehr im Weg stehen? Also wo zahle ich jetzt mehr und wo bekomme ich mehr? Mhm. Also so entscheiden wir ja alles. Mhm. Den lieben langen Tag entscheiden wir, was kostet mich das? Also nicht nur im Supermarkt, sondern auch so. Und was bekomme ich? Und das fällt uns meistens relativ leicht, weil das ja kleine Entscheidungen sind oder kann das dann auch kompensieren. Also dann mache ich halt erst jetzt das und später was anderes. So. Also dann kriegen ja alle Bedürfnisse irgendwas ab. Aber es gibt ja auch Entscheidungen, da ist es nicht so eindeutig. Und da muss ich dann schon sehr genau hinschauen, was ich für einen Preis bezahle. Aber es geht immer darum, was kostet mich das.
Ich weiß noch, dass wir beide bei unserem ersten Gespräch genau darüber sprechen, dass viele Ja, mit dem, also, ne, was kostet mich, ist auch so ein Thema haben. Und ich finde es aber so, also ich finde es halt einfach so wichtig, sich dessen auch bewusst zu werden, immer, also dass wir da auch so reinspüren dürfen und gucken, okay, was bekomme ich dann oder ja, was ist es mir dann auch wert und wie weit gehe ich dann auch? Und gleichzeitig braucht ja auch jeder eine andere Zeit. Also jetzt, wenn wir gucken, das Thema Verletzbarkeit, da sind ja viele erstmal doch sehr in einer Maske unterwegs.
Naja, und genau das Thema Zeit ist auch total interessant in Bezug auf die Erwartungshaltung, weil die Leute einfach unfassbar unterschiedlich unterwegs sind, was Zeit angeht. Also ich hatte meinen Klienten, der hat 15 Jahre gebraucht, um seine Frau zu verlassen. 15 Jahre.
Wow.
Und andere Leute, die ja entscheiden Dinge innerhalb von 5 Minuten. Das ist einfach sehr, sehr individuell. Und ich habe letztens einen Beitrag gelesen, auch von einem Paartherapeuten, glaube ich, der gesagt hat, das Thema, wie Leute mit Zeit umgehen, also wie lange sie für etwas brauchen, das ist ja damit gemeint, ist sozusagen Hauptthema Nummer eins, in Beziehungen. Das würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben, aber das spielt doch eine sehr große Rolle. Also, dass zum Beispiel Menschen. Der eine möchte sich sofort nach einem Streit wieder vertragen. Der hält es keine 5 Minuten aus. Der andere, der braucht halt 5 Tage. Das muss ich leider respektieren, wenn ich derjenige bin, der jetzt in 5 Minuten schon wieder mich vertragen möchte, weil ich kann den anderen ja nicht zwingen. Also ich muss es nicht akzeptieren. Ich habe natürlich die Wahl. Ich kann ja sagen, etwas, das halte ich gar nicht aus. Dann muss ich mich eben von dieser Person dann letztendlich trennen. Also da sind wir wieder beim Preis. Was kostet mich das dann? Ist das für mich, kann ich das in irgendeiner Form ja damit umgehen? Kriege ich andere Dinge dafür? Wenn das für mich etwas ist, was ich gar nicht ertragen kann, dann habe ich ja die Wahl. Die haben wir ja immer. Das geht immer nur darum, dass der Preis manchmal so krass hoch ist, dass wir das Gefühl haben, wir haben die Wahl nicht. Und dann bleiben die Leute oft da, wo sie schon sind, weil es einfach kalkulierbarer ist.
Ja, ist viel Wahres dran. Also auch so dieser Zeitaspekt, den kennen wir, also den kenne ich jetzt auch bei vielen Freunden, die irgend an einem Punkt stehen mit ohne Kind. Wie lange bleiben wir noch zusammen, weil wegen Kind und ab wann trennen wir uns und. Das sind schon auch häufig Aspekte, wo ich auch sehe, ah ja, okay, da braucht der eine oder der eine, der hat die Trennung schon ausgesprochen und der nächste möchte am liebsten gerade ein Haus kaufen.
Ja, und also wie gesagt, nochmal auf die Erwartungshaltung zurückzugehen. Dieser Glaube, dass ich eben so funktioniere wie alle anderen auch, der ist eben sehr, sehr ausschlaggebend dafür, dass ganz, ganz viele Missverständnisse entstehen und dann auch ganz viele Enttäuschungen entstehen. Und das ist eben so mit uns verwoben, also wir sind mit dem, wie wir sind, ja so identifiziert, dass wenn wir das nicht permanent aktiv hinterfragen, wir eben uns dann sehr, sehr oft enttäuscht fühlen. Also ich muss immer, wenn ich mich irgendwie enttäuscht fühle, hinterfragen, kann das irgendwie damit zu tun haben, dass ich hier eine Erwartung hatte, die der andere nicht erfüllt hat, weil er das gar nicht weiß, dass ich das erwartet habe, weil es nicht selbstverständlich ist, in dem seiner Welt sich so zu verhalten. Und umgekehrt fühle ich mich jetzt irgendwie unter Druck gesetzt oder unwohl in irgendeiner Form, weil ich denke, dass das von mir jetzt erwartet wird. Und dabei hat der andere das vielleicht auch gar nie so ausgesprochen. Und wenn ich das hinterfrage, dann lösen sich sehr, sehr, sehr viele Probleme auf, weil ich dann nämlich feststelle, ah nee, der konnte das ja gar nicht wissen. Und nur weil in meiner Welt es so bedeutet, heißt es noch lange nicht, dass das beim anderen auch so ist.
Total.
So, oder? Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass wir ja auch so Sweet Spots irgendwie entwickeln mit der Zeit. Also, wann wir zum Beispiel aufstehen. Ich kann mich erinnern, für meinen Vater war das immer unerträglich, wenn wir am Wochenende länger geschlafen haben als 8 Uhr, auch wenn wir weg waren oder so. Und dann hat der angefangen, um 8 Uhr morgens mit einem Staubsauger vor unserer Zimmertür zu saugen, damit wir irgendwie wach werden. Also 7 war offensichtlich in seiner Welt noch in Ordnung, aber 8 dann nicht mehr. So, das ist ja sehr, sehr subjektiv. Steht ja in keinem Buch geschrieben, dass man irgendwie um 7 aufstehen muss, sondern das war halt, er hat es dann nicht mehr ertragen. 7 okay, 8 nicht. Genauso, man durfte nicht tagsüber fernschauen. Das machen nur Asoziale. Es sei denn, es läuft die Olympiade. Dann sitzt er nämlich auch tagsüber vom Fernseher. Also er misst da sehr mit seinem eigenen Maß. So, und es ist für ihn unerträglich, wenn andere Menschen ein anderes Maß haben. So, und das haben wir bei ganz, ganz vielen Sachen. Das gibt ja weder, dass wir, also es gibt so ein paar unausgesprochene Regeln in unserer Gesellschaft. So gut, wir haben das Gesetz. Oder dass man jetzt, keine Ahnung, auf einer Beerdigung nicht laut lacht oder sowas. Da gibt es irgendwie so einen Konsens. Es ist aber jetzt auch nicht, wo es jetzt ein Buch gibt, wo man das nachlesen könnte. Alles andere sind ja so Sachen, da ist man sich jetzt nicht so ganz einig. Darf man jetzt mit Lautsprecher in der U-Bahn telefonieren zum Beispiel oder nicht? Das ist ja total subjektiv. Den einen stört es, den anderen nicht. So, oder das sind genau diese Punkte, das ist dann für manche Leute nicht zu ertragen und den anderen stört es aber gar nicht. Das ist einfach etwas sehr, sehr Subjektives und es kann einfach sein, dass den anderen, dass der da ein anderes Empfinden hat als ich selber.
Ja, was
Das
ist
kann
denn?
ich nicht, da kann ich nicht davon ausgehen, dass das bei allen Leuten ebenso ist wie bei mir.
Ja, also tatsächlich. Und es ist auch, es ist, also jetzt, wenn du das beschreibst, ist ja auch ein Herzstück von allem. Was ist denn Nummer so, nicht Nummer drei, aber so ein dritter Aspekt, wo du sagst, da geht man dann auch gut rein, wenn wir jetzt den Preis, wenn wir Erwartungshaltungen, was ist da so, wo guckst du auch noch mal rein?
Ja, ganz wichtig sind natürlich generell, ich muss mir im Klaren darüber sein, was habe ich für Werte, was habe ich für Bedürfnisse und welche dreht sich jetzt gerade so, was ist jetzt gerade für ein Bedürfnis, was jetzt für mich gerade vielleicht verletzt wird oder was ich eben nicht bekomme oder was ich unbedingt haben möchte. Und dann ist man eben ganz schnell dann, was ist man gewillt dafür für einen Preis zu bezahlen? Oder was auch ein sehr schöner Punkt auf der Matrix ist, gerade bei Paaren zum Beispiel, in der Paarbeziehung ist, dass ich mir überlege, was möchte ich und wie komme ich dahin? Also das Erste, was ich immer den Leuten sage, wenn die bei mir sitzen, es kommt immer auch so ein bisschen drauf an, wie verhärtet die sind. Manche sind sehr verhärtet und manche sind noch ganz gut in Verbindung. Ich sage immer, wenn die nicht gewillt sind, wirklich kilometerweit über ihren Schatten zu springen, aus ihrer Komfortzone raus, dann können sie das Geld auch gleich im Ofen verbrennen. Dann brauchen wir uns ja gar nicht hinsetzen. Das hören die gar nicht gern. Also da gehen richtig dolle in Widerstand dann auch oft, aber das ist halt einfach so. Und das ist ja genau das. Ich muss mir überlegen, was möchte ich denn? Also vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Beziehung ist eigentlich total einfach, wenn man das jetzt mal so pragmatisch betrachtet. Das ist ein Austausch von Ressourcen, von Energie, von Bedürfnissen. So, ich treffe mich mit keiner Person, ob das jetzt mein Partner oder eine Freundin ist, wenn diese Person für mich nichts im Angebot hat. Energetisch, wenn die nicht irgendwie irgendein Bedürfnis von mir befriedigen kann, dann gibt es für mich ja keinen Grund, mich mit dieser Person zu treffen. Das ist ja ein Austausch und im besten Fall habe ich ja auch was für die im Angebot. So. Entweder, und jetzt sind wir bei einer Paarbeziehung, also was weiß ich, angenommen, ich habe ein sehr hohes Bedürfnis nach Anerkennung, was viele Menschen haben, oder nach emotionaler Verbindung oder nach ja, emotionaler Sicherheit. So, jetzt hat der andere, der dann hier gegenüber sitzt, entweder hat der das im Angebot oder nicht. Also es kann ja sein, dass ich an jemanden gerate, der ist gar nicht in der Lage, so eine tiefe emotionale Verbindung einzugehen, wie ich sie gerne hätte. So, dann ist es ja keine Frage des Willens, sondern der kann das schlichtweg nicht. So, jetzt muss ich mir überlegen, hat der genug andere Dinge, die ich benötige, um das zu kompensieren? Oder sage ich, nein, das ist für mich aber das Allerwichtigste, ohne dem geht's nicht. So, dann muss ich sagen, okay, sorry, dann ist das halt nicht die richtige Person für mich. So, aber angenommen, der könnte mir theoretisch das geben, was ich brauche und hat es aber vielleicht sogar schon mal gemacht früher und jetzt hat sich die Beziehung irgendwie verändert oder macht es nicht mehr, dann ist die Frage, unter welchen Umständen wäre der denn bereit, mir das wieder zu geben? So, und das ist genau der Punkt, an dem die Leute dann scheitern. Die sitzen dann in ihrer Ecke, hinter ihrer Mauer und erwarten, dass der andere irgendwie kommt und ganz viel Liebe, Anerkennung und was der Kuckuck, was da über diese Mauer da wirft. Ja, wie soll denn das gehen? Wenn ich da so schlecht gelaunt in meiner Ecke sitze und den anderen die ganze Zeit irgendwie abwerte und dicht mache, dann hat der keinen Bock mehr, was zu geben. Also kein Mensch würde doch zu seinem Chef gehen und irgendwie erstmal sagen, was er für ein Idiot ist und dann sagen, übrigens, ich hätte gerne Gehaltserhöhung. Da überlegt man sich doch auch, naja, was muss ich denn für ein Setting kreieren, dass der andere gewillt ist, mir das zu geben. Und das ist etwas, was dir am Anfang total schwer fällt. Weil die ja immer denken, ja, soll doch der andere erstmal. Aber der andere kann ja gar nicht, wenn ich gar nicht empfängnisbereit bin sozusagen. Also wie soll der denn durch diese Mauer durchkommen? Das heißt, erstmal muss da eine Verbindung wieder entstehen. Die müssen erstmal wieder weich werden, die Leute. Dann kann auch ein Austausch stattfinden. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich vom anderen was will, was muss ich denn tun, dass der andere Lust hat, mir das zu geben? So, das ist.
Kann ich mir sehr schwierig vorstellen, dass das wird, also allein das wahrscheinlich schon, also ja.
Ist die das mal verstehen, was da sozusagen die Grundvoraussetzung ist? Und da ist man dann wieder bei dem Punkt, will ich diesen Preis bezahlen? Ist mir das so wichtig, dass ich das schaffe, in Vorleistung zu gehen und über meinen Schatten zu springen und sagen, gut, egal, das kostet mich ja nicht. Das ist ja der Witz. Die Leute haben ja meistens tonnenweise von dem im Angebot, was der andere gerne hätte, nämlich Anerkennung, Bestätigung, irgendwie liebe Worte. Also je nachdem, was auch sozusagen ja die Love Language des anderen ist, das kostet mich ja keinen Pfennig. Ich will es aber nicht rausrücken, weil ich mir denke, nee. So, aber in dem Moment, wo ich es schaffe, und es ist so schön zu sehen, wenn die Leute, die kämpfen mit sich so krass. Gerade wenn da schon viele Dinge passiert sind. Also das ist natürlich, wie gesagt, es muss eine bestimmte Grundverbindung zwischen den Menschen natürlich herrschen. Eine emotionale, eine geistige. Aber die kämpfen so hart mit sich. Und wenn die das aber schaffen, in Vorleistung zu gehen, weil wenn das ja beide machen, dann kriegen ja auch beide was. So, dann, wenn die das schaffen, dann das auch mal nicht anzusprechen, was sie immer ansprechen würden und nicht du sollst, du hast, aber warum denn ich? Wie so kleine Kinder, das ist dann aber auch wirklich immer auch so ein Hinweis darauf, dass da wirklich ja so ganz alte Sachen mit im Spiel sind. Das merkt man immer dann, wenn die Leute sich verhalten wie kleine Kinder. Dann denkt man so, ja, für meine 10-Jährige wäre das nicht angebracht, aber doch nicht für jemanden, der irgendwie über 40 ist. Dann sind es ganz oft eben so alte Themen. Und wenn die das dann schaffen, über ihren Schatten zu springen, dann löst sich so viel und dann ist auf einmal wieder ein Austausch möglich. Und in einer Verhärtung hat noch nie irgendein Austausch stattgefunden, in einer emotionalen. Also ich muss es schaffen, weich zu werden. Vorher wird nichts passieren. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich auch selber was dafür beitrage. Mhm. Ja, und das ist eben, deswegen, darauf kann man es runterbrechen. Es ist ein Austausch. Und wenn der andere nicht das im Angebot hat, was ich gerne möchte, dann wird es schwierig. Wenn er mir das nicht geben möchte, dann muss ich gucken, unter welchen Umständen will er es mir denn geben, was muss ich denn geben?
Ja, es ist schon, also das ist schon auch interessant zu sehen, inwiefern sich Paare dessen bewusst sind, ne? Weil es ja schon auch, was wir ja auch sagten, ich kenne Beziehungen, da weiß eine Person auch, kennt seine eigenen Bedürfnisse nicht und kann sie auch sehr schwer ausdrücken. Und das ist für den Partner, der das sehr gut kann, dann immer wieder eine Herausforderung. Also da.
Ja, und das ist total schwierig. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. Was will ich denn eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Und dann muss man das eben auch ganz klar dem anderen sagen, auch gegebenenfalls extrem kleinteilig. Also ich wünsche mir von dir, dass du mir jeden Morgen einen Kaffee machst, weil das für mich ein Zeichen ist von Wertschätzung. Das ist dem anderen vielleicht gar nicht wichtig. Also ich hatte auch mal ein Paar, da war irgendwie, wie hat sich gar nicht gesehen gefühlt und er hat es nicht verstanden, weil er gesagt hat, wieso, ich bringe doch immer dein Auto in die Werkstatt. Und es war halt sozusagen für ihn so, der hat sich halt um alles so gekümmert, Auto, die Reifen waren gemacht und so weiter. Das war nicht das, was die wollte. Aber sie hat einfach aber auch nicht gesagt, was sie will, weil sie gedacht hat, das muss der doch merken. Naja, aber wie gesagt, das kann man so nicht voraussetzen. Das heißt, ich muss relativ kleinteilig dem anderen beibringen, was ich gerne hätte. Und der kann mir darum im Austausch sagen, was er von mir gerne hätte. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die ihre Zuneigung, also das sind ja diese berühmten Love Languages, die der eine macht es mit warmen Worten, also da ist ganz wichtig, dass man sich liebe Sachen sagt, ganz viel Anerkennung und Bestätigung durch Worte eben gibt. Die Leute möchten dann eben auch ganz viele irgendwie Nachrichten über den Tag bekommen oder so. Und jemand anders, der ist eher so der Macher. Wie gesagt, eine Freundin von mir, die ist diesbezüglich total, sieht man, also die Leute haben natürlich trotzdem die anderen Anteile auch, aber da ist sozusagen eins ganz weit vorne, die kocht immer Kürbissuppe und bringt es allen im Haus. Die kriegen dann immer schönes Tablett mit einem Süppchen drauf, die alten Öhmchen und so weiter. Für die ist so, ich mach was für die anderen. Das ist so ihre Love Language. So, und die freut sich natürlich dann auch, wenn man im Gegenzug etwas für sie macht, weil das ist ja genau das, was die Leute dann auch auf dem Ohr sind, die dann auch empfänglich.
Ja.
So, und das, wenn ich da wieder von mir drauf schließe, dass der andere auch die gleiche Love Language hat, dann kommuniziert man da auch wieder so ein bisschen aneinander vorbei. So, und ich mit meinem Mann mache das auch so. Ich sage so, jetzt, du musst mir jetzt das und das sagen. Und dann macht er das auch. Der weiß es ja nicht, wann ich irgendwas hören möchte.
Ja. Schön. Jetzt haben wir die 4 Punkte: Erwartungshaltung, Preiszahlen, Werte, Bedürfnisse. Was möchte ich? Wie komme ich dahin? Wir hatten Anfang noch gesagt, reflektieren und regulieren. Was meinst du dann mit dem Regulieren?
Naja, mit dem Regulieren ist eben, wenn ich dann zum Beispiel feststelle, aha, der andere hat sich jetzt bei mir nicht gemeldet, nicht weil er mich scheiße findet, sondern weil er irgendwie, keine Ahnung, arbeiten musste oder sein Hund gestorben ist, dann fühle ich mich natürlich ja auch gleich ganz anders. Oder wenn ich gemerkt habe, aha, mein Mann, der will sich ja eigentlich um mich kümmern, aber seine Love Language ist eben, ich bringe dein Auto in die Werkstatt, dann ist es ja gleich ein ganz anderes Gefühl, dass der das nicht gemacht hat oder mir das nicht gibt, was ich gerne hätte, weil er mir das nicht geben will, sondern weil er das ja gar nicht weiß. Also in dem Moment, wo ich irgendwie darüber nachdenke, und mir bewusst wird, was ich eigentlich gerade für Schlüsse gezogen habe oder mir für Gedanken gemacht habe, die vielleicht ja gar nicht der, ja, Wirklichkeit ist jetzt in dem Fall vielleicht ein falsches Wort, weil was ist schon die Wirklichkeit, aber der, was wir unter Wirklichkeit verstehen, entspricht, fühle ich mich ja auch gleich ganz anders. Beziehungsweise kann halt entscheiden, ist das jetzt ein altes Gefühl, also fühle ich mich jetzt enttäuscht, weil diese Person etwas getan hat, was auch meine Mutter immer gemacht hat. Und mein Nachbar, der würde sich ganz anders fühlen, wenn der das in der gleichen Situation wäre. Dann fühle ich mich natürlich gleich ganz anders, weil ich weiß, es ist mein Thema und die andere Person hat es jetzt nicht gemacht, um mich zu verletzen. Und wenn ich aber wirklich zu dem Entschluss komme, dass es übergriffig war oder nicht in Ordnung, so, dann kann ich mir wieder überlegen, okay, welchen Preis bezahle ich, wenn ich das jetzt anspreche? Ist das, lasse ich es jetzt so stehen oder nicht? Habe ich auf einmal eine Selbstwirksamkeit, die ich halt vorher nicht hatte? So, und so kann ich mich dann aus eben diesen Gefühlszuständen auch wieder rausregulieren, wenn ich das jetzt nicht haben möchte. Das bedeutet ja nicht, dass wir keine Trauer mehr empfinden können oder sollen oder nicht irgendwie wütend sein sollen. Aber es muss eben vorher entschieden werden, macht dieses Gefühl jetzt Sinn oder nicht. Und wenn ich zu dem Entschluss komme, ja, ich darf und will jetzt traurig sein oder wütend, naja, dann kann man richtig Gas geben. Dann ist es ja auch sozusagen völlig in Ordnung oder auch richtig. Ich will ja auch nichts verdrängen oder irgendwo hinschieben, was aber ja auch oft passiert, wenn ich mich nicht richtig reflektiere.
Wie ist denn das richtige Reflektieren? Also,
Naja.
bestimmte Fragen, die du sagst, okay, die geht man dann durch,
Genau, das ist ja diese Matrix. Also im besten Fall habe ich dann eben diese 17, 18 Punkte vor Augen und gehe jetzt jeden Punkt einzeln durch. Kann es jetzt sein, dass meine Erwartungshaltung damit reinspielt? Ja, nein, aha. Hat es irgendwie damit zu tun, dass ich, keine Ahnung, nicht irgendwas Falsches gedacht habe und mein Gehirn da jetzt irgendeinen kausalen Zusammenhang sich ausgedichtet hat, der da gar nicht hingehört? Ist da irgendein alter Glaubenssatz mit drinnen, der da überhaupt nicht hingehört? Das muss ich jetzt erstmal alles abchecken. Und dann kann ich mir überlegen, okay, gibt es denn Gegenbeispiele? Dann gucke ich in meiner Ressourcenkammer nach, die ich mir mühsam vorher angelegt habe, wo ich dann weiß, okay, ich muss jetzt vielleicht ins Vertrauen gehen. Habe ich überhaupt Einfluss auf die Situation? Also das sind halt so Punkte, das muss ich nicht zwingend immer in der gleichen Situation machen, sondern das kann ich auch nachträglich machen. Also manchmal hat man nicht die Zeit, das alles durchzugehen, aber wenn man das wirklich gelernt hat und da auf Zack ist diesbezüglich, das kommt einfach mit der Zeit, das ist reine Übungssache, dann kann man schon relativ schnell sich wieder rausregulieren. Also ich sage mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Also wie gesagt, mein Mann lebt in Dubai. Also seit 2 Jahren haben wir eine Fernbeziehung, wir leben in Dubai, was total okay ist. Wir hatten davor auch schon mal eine Fernbeziehung München, Berlin. Das ist für uns eigentlich ein sehr angenehmer Zustand. Also unsere Nähe leidet darunter nicht. Im Gegenteil, wir funktionieren da total gut auf die Distanz. Ich glaube, das kann man nicht mit jedem und das kann auch nicht jeder, aber für uns ist ein sehr guter Zustand. Und als der so, ich sag mal, ein halbes Jahr weg war ungefähr, da bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Und auf einmal habe ich wie so eine kleine Panikattacke bekommen. Also mir ging es auf einmal richtig schlecht. Und ich dachte nur so, wo kommt das denn jetzt her? Also ich habe richtig Angst bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was habe ich denn jetzt gerade gedacht, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so schlecht? Und dann habe ich festgestellt, dass ich gedacht habe, so, dass ich über diesen Zustand nachgedacht habe, so. Und mir überlegt habe, was ist denn, wenn der nie wieder zurückkommen möchte? Wenn der jetzt für immer in Dubai sein möchte? Und da habe ich richtig Schiss bekommen. Und dann habe ich aber überlegt, okay, eigentlich mag ich doch den Zustand. Warum ist das jetzt für mich gerade so schwierig? Und dann habe ich festgestellt, dass dieses für immer und nie einfach so unkontrolliert lange war, dass mir das total Angst gemacht hat. So, und wenn ich gedacht habe, okay, jetzt sagen wir mal, was ist, wenn der jetzt noch 3 Jahre oder 4 Jahre oder 5 Jahre in Dubai sein möchte? Und danach, das ist mit, also ich meine, in 5 Jahren geht so viel Wasser den Fluss runter. Also wenn mir jemand gesagt hätte, vor 5 Jahren, wo ich jetzt bin, dann hätte ich gesagt, also nie im Leben. Also deswegen, das wissen wir alle, dass man so weit gar nicht planen kann. Dann war das auf einmal total in Ordnung wieder. Und dann hat sich das wieder gut angefühlt, weil es ja eigentlich total aufregend ist. Und da konnte ich dann an diesem Zeit, an diesem für immer, das war einfach too much für mein Hirn irgendwie. Das da an der Stelle hat quasi gelegen. Und dann habe ich das verändert und habe gesagt, okay, wir gehen jetzt mal weg von dem für immer. Wir sagen jetzt mal für die nächsten 5 Jahre. Und dann habe ich mich wieder total entspannt, weil das finde ich eigentlich einen ganz guten Zustand. Und danach guckt man dann so. Das gebe ich dann ab ans Universum, das wird schon irgendwie werden. Und deswegen konnte ich mich da innerhalb von 3 Sekunden wieder rausregulieren oder vielleicht 20, so, bis ich halt gecheckt habe, was genau habe ich denn da jetzt gerade gedacht. Und dann hat sich mein Gefühl dazu wieder verändert. Das Problem ist, hätte ich das jetzt nicht gemacht oder nicht gewusst, was ich da machen soll, dann hätte mein Gehirn ja sich eine Erklärung suchen müssen. Und dann wäre mein Gehirn wahrscheinlich zu der Erkenntnis gekommen, aha, ich bin mit der Situation doch nicht so glücklich, wie ich glaube. Ich rede mir da irgendwas ein. So, und dann wäre es mir wahrscheinlich noch schlechter gegangen, weil ich ja an der Situation gerade gar nichts verändern kann. Dann hätte ich gedacht, Kacke, ich rede mir das irgendwie schön, in Wahrheit bin ich todunglücklich. Was mache ich denn jetzt? So. Und dann werden einfach kausale Zusammenhänge kreiert, die es der gar nicht gibt, also oder die halt falsch sind. So, deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was habe ich denn gerade gedacht und was hat das mit mir gerade gemacht? Und dass man, wenn das Gehirn unbeaufsichtigt ist, dass man irgendwas sich da zusammenreimt, naja, das passiert ja den lieben langen Tag. Und da muss man dann immer, Moment mal, das ist wirklich wie so ein Hund, den man dann stoppen muss, dass der da irgendwie einen Schuh anfrisst. Da muss man sagen, nee, Moment mal, das machen wir jetzt nicht. So, das muss beaufsichtigt werden oder das kann meinetwegen unbeaufsichtigt sein, aber in dem Moment, wo es Scheiße baut, muss ich es merken. Und dann muss ich sagen, stopp mal, das ist gerade der falsche Weg. Ja. Dann kann ich mich eben rausregulieren. Und wenn ich aber merke, an dem, ich mache es wirklich, wirklich traurig, dann muss ich schauen, kann ich an der Situation was ändern? Was ist sozusagen, was kann ich tun?
Ja. Ja, ich finde auch, dass, und es ist so schön und danke da an der Stelle auch für deine Arbeit, dass du das Buch schreibst, weil es ja schon, und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, es hört sich alles am Anfang so sehr wild an. Ich finde, wenn man das jetzt auch 20 Bezugspunkte und das Schöne ist ja, dass wenn man in diese Erkenntnisschleifen reingeht oder auch an sich so seine Muster, wir haben ja alle unsere Muster. Und wenn wir da uns erlauben, erstmal so die Pandora-Box aufzumachen, beziehungsweise da kommt ja auch irgendwie immer mehr. Also ich finde, man ist ja, also manchmal kommt ja irgendwas, wo man denkt so, oh, das ist neu.
Ja, immer wieder, total. Also das ist ja ein Stimm daran. Ja, und man darf sich da auch nicht davon ins Boxhorn jagen lassen. Man muss das jetzt nicht über Nacht irgendwie alles umsetzen. Und wir brauchen einfach Zeit, um Dinge zu verstehen. Das habe ich jetzt auch wieder schön gemerkt in Dubai. Weil ich Kaffee trinke mit einer Freundin und die hat sich einen Smoothie bestellt oder irgend so einen Saft und hat dann gesagt, Ice on the side. Und dann habe ich gedacht, das ist ja clever, weil man kriegt ja immer irgendwie ein riesiges Glas voller Eiswürfel, was dann so mit ganz, ganz bisschen Flüssigkeit nur gefüllt ist. Und wenn man halt sagt, Ice on the side, dann bringen die einem ja nicht ein halb volles Glas, sondern die bringen dir ein volles Glas und das Eis kann man dann halt selber reinmachen. Dachte ich mir, das ist ja clever. Glaubst du, ich habe es in diesen 3 Wochen geschafft, einmal zu bestellen, Ice on the Side? Jedes Mal kam das Getränk, ich dachte mir, scheiße, ich wollte doch sagen, Ice on the Side. Ich habe es mir nicht merken können. Und das ist so der Klassiker, du musst es dir aufschreiben. Mhm. Also wenn ich jetzt anfange mit irgendwas, also angenommen, unsere Zuhörerinnen wollen jetzt reflektieren lernen, dann schreib dir einen Zettel, kleb dir den an den Spiegel und dann schreibst du drauf, reflektieren. So, und dann guckst du da 5-mal am Tag drauf und dann jeden Abend beim Zähneputzen denkst du über den Tag nach und denkst dir, okay, wann habe ich mich heute irgendwie komisch gefühlt, woran kann es gelegen haben? So, anders wird es nicht funktionieren. Wir vergessen das. Du kannst es dir nicht merken.
Na, vor allem dann, der Autopilot ist ja auch schnell da, ne? Das ist ja, anders ausgedrückt. Ich kenne das in Zeiten, wo ich relativ viel, und das kennen wir alle, wo wir viele Projekte haben und dann so durchhasseln. Und ich habe das dann, weiß, oh shit, da ist eine Emotion, da ist was. Und ich parke das alles, weil ich weiß, gerade ist da gar nicht die Zeit für, oder ich nehme sie mir nicht ab, weil ich weiß, es braucht Zeit und box das dann. Und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, das zu, also wirklich aufzuschreiben, weil ich weiß, in 2 Wochen ist ein Teil davon weg und ich muss dann wieder aktiv suchen, weil dieses Gefühl ist ja nicht komplett weg, es ist ja wirklich nur geparkt und dann ist eine Frage, also dann ist irgendwann ist wieder raus und ich brauche dann doppelt so lange, um ranzukommen, als wenn ich kurz sage, okay, das und das und das und das. Und dann weiß ich, es ist da und ich schaue dann nochmal drauf, wenn dann wieder ein bisschen mehr Zeit ist. Also das hilft bei mir ganz.
Ja, genau. Und im besten Fall schaffst du es eben in dem Moment selber gleich zu analysieren und irgendwie einzuordnen. Und im besten Fall löst sich das Gefühl dann an Ort und Stelle auch auf, weil du festgestellt hast, es ist jetzt gar nicht notwendig.
Ja.
Und genau. Und wenn das aber jetzt an der Stelle jetzt gerade nicht geht, dann kann man das auch durchaus im Nachhinein noch reflektieren. Manchmal ist es dann ja auch gar nicht mehr so wichtig, dann ist es ja auch ein Hinweis drauf, dass es dann vielleicht nur in dem Moment irgendwie so brisant war und dann hat man sich da auch wieder selber irgendwie rausreguliert. Also passiert ja auch von alleine, aber das natürlich dauert dann sehr viel länger, als wenn man da eben selber Einfluss drauf hat. Und so geht man dann eben auch mit den anderen Punkten vor. Also dann nimmt man sich vielleicht mal, sagt, okay, die nächsten 2 Wochen gucke ich mal nur auf die Erwartungshaltung. so, dass mir das in Fleisch und Blut übergeht, dass ich immer automatisch überprüfe, habe ich da jetzt irgendwas erwartet? Laut denken. Also man muss laut denken, weil der andere eben auch gar nicht weiß, wie ich sonst an irgendwelche Punkte geistig gekommen bin. So, man springt ja so schnell, also da gibt's ja diesen, ich bring den jetzt nicht mehr ganz zusammen, wo irgendwie der Nachbar klingelt und dem anderen Paul, genau, ja, genau, irgendwie so. Bringst du die Geschichte noch zusammen?
Ja, das ist tatsächlich, also ich bin der Nachbar und sitze und brauche einen Hammer und überlege mir die ganze Zeit, wie kriege ich denn jetzt, ne, ich könnte jetzt zu meinem Nachbarn gehen, aber der hat ja, also ich überlege mir in dem Fall, ach Mensch, nee, ich kann da jetzt nicht hingehen, der hat bestimmt keine Zeit. Nee, doch, also der leiht mir doch bestimmt seinen Hammer, der braucht den jetzt. Nee, aber vielleicht hat der Besuch oder ist gerade am Kaffee trinken. Und dann habe ich ja schon viel drüber nachgedacht, geh dann rüber, sehe diesen Typ und sag, weißt du was, behalt deinen Hammer für dich alleine.
Ja, genau. Und das ist eben genau das, was eben passiert, dass wir dann da so viel schon gedacht haben und in unserer Welt macht das alles total Sinn. Der andere hat aber diesen ganzen Gedankengang überhaupt nicht mitbekommen und steht dann nur da und denkt sich, was willst du von mir? Und deswegen müssen wir das laut denken. Und in Beziehungen ist das eben auch ganz oft so.
Ja.
Also dann kriege ich irgendwie mit, keine Ahnung, mein Partner sagt, guck mal, die hat irgendwie einen schönen Rock an. Und dann denke ich mir, aha, also ist mein Rock scheiße, du findest mich blöd und so. Also dann fahren da Filme ab und irgendwo landen die Leute dann und dann eskaliert es und der andere weiß gar nicht, was er jetzt falsch gemacht hat, weil das nämlich schon 10 Minuten her ist, dass er irgendwas gesagt hat und man da irgendwas draus gebastelt hat.
Ja.
Das ist, und im besten Fall erkläre ich denen, wie ich da hingekommen bin, weil das für den anderen auch wichtig ist zu verstehen, um wiederum einen selber zu verstehen, was man ja möchte. Ich möchte, dass der andere mich versteht. Wenn ich dem aber gar nicht erkläre, wie ich funktioniere und wie ich da hingekommen bin, dann kann der mich ja gar nicht verstehen.
Ach, total. Liebe Nina, was möchtest du denn den Zuhörenden zum Abschluss noch mit an die Hand gehen, wenn es um das Thema Reflektieren und Regulieren geht?
Dass man sich eben nicht abschrecken lassen darf von der Fülle an Informationen, also sowohl die jetzt natürlich auf die Leute eingeprasselt ist, als auch wenn man dann wirklich mal sich irgendwie zu dem Thema einliest, sei es jetzt mit meinem Buch, was nächstes Jahr erscheint, oder mit irgendwelchen anderen Büchern, sondern dass man wirklich Schrittchen für Schrittchen irgendwo mal anfängt. Also wir haben ja auch alle wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, wie überfordernd das war, als wir Autofahren gelernt haben zum Beispiel. Ja, da dachte man ja auch, oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Da der Wagen abgesoffen, dann muss ich aufpassen, dass ich niemanden umfahre. Jetzt links, rechts die Vorfahrt. Und irgendwann setzt du dich rein und fährst los und das macht alles automatisch. Mhm. Und das ist, da kommt man irgendwo hin. Irgendwann kommt man an den Punkt. Aber wie beim Autofahren, du musst dich halt jeden Tag in ein Auto setzen und fahren. Und das ist nichts, was über Nacht passiert. Aber du wirst diesen Prozess und diesen Fortschritt auch merken. Und das ist dann halt etwas, was total einem auch gute Laune macht. Also deswegen einfach mal damit anfangen, einfach sich mal wirklich die Mühe machen, am Abend zu gucken, wo gab es Momente, wo ich mich irgendwie heute nicht so gut gefühlt habe, wie ich mich eigentlich hätte fühlen wollen. Und zu gucken, okay, woran kann das denn gelegen haben? Und wie gesagt, wenn man jetzt erstmal nur einen Punkt zur Verfügung hat, dann würde ich mit der Erwartungshaltung anfangen. Und das wirklich aufschreiben. Im Auto, wenn man jeden Tag in die Arbeit fährt, man hängt sich vorne an den irgendwie ins Auto und ein Post-it mit Erwartungshaltung und dann deckt man während dem Autofahren da mal ein bisschen drüber nach. So, was sind auch frühere, gab es schon mal schlimme Konflikte, hatten die irgendwas mit der Erwartungshaltung zu tun? Hat es irgendwas damit zu tun, dass ich der Meinung bin, meine Welt ist auch die Welt der anderen. Und dann werden einem ganz, ganz viele Punkte klar werden, dass damit zusammengehangen hat, dass man irgendwas erwartet hat, was man nie so kommuniziert hat oder was der andere gar nicht wissen kann. Oder der lebt halt in einer anderen Welt und für den ist das gar kein Thema. So, also das ist sowas, das kann man wirklich easy für sich selber umsetzen und das wird einen ganz großen Effekt haben.
Total.
Und eben die eigenen Triggerpunkte. Das ist unumgänglich. je weiter man das aufschiebt, desto problematischer wird's. Und wenn man wirklich ein entspanntes Leben haben möchte, dann muss man das in den Griff kriegen. Das ist leider so, auch wenn das harte Arbeit ist. Das heißt ja nicht umsonst innere Arbeit. Aber wenn man den Preis nicht bezahlen will, dann ist es ja auch okay. So, wenn man sagt, nee, das kostet mich zu viel, dann so be it. Man kann niemanden zwingen.
Ja, auch in diesem Sinne.
Ja.
So chill Abschluss von mal so, bin ich bereit, mich da jetzt reinzugeben. Liebe Zuhörenden, ihr habt es gehört, Nina schreibt, das Buch wird nächstes Jahr veröffentlicht. Gleichzeitig ist sie ja schon aktiv dabei. Ich packe alles in die Shownotes, meldet euch gerne bei ihr. Und dann vielen Dank, liebe Nina, wünschen wir euch noch ein schönes.